Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 625. Heute mit der Preview zu WWE Money in the Bank 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, der eine war im Urlaub, der andere ist gerade umgezogen. Also wenn ich heute ein bisschen anders klinge, liegt es daran, dass meine Umgebung hier noch etwas spärlich bemöbelt ist und auch ansonsten noch ein bisschen Chaos hier ist. Wer es auf YouTube verfolgt, der kann das sehen. Da steht noch ein Werkzeugkoffer irgendwie auf dem Tisch und solche Sachen. Aber ich wollte es mir natürlich nicht nehmen lassen. Hier mit dir zu podcasten, lieber Kai.
Also, wir haben uns so lange nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, ob wir noch Chemie zusammen haben.
Hatten wir die jemals?
Kein Streams zu Clash, weißt du, alles blöd.
Das stimmt. Es gab auch schon Fragen, wann wir das nächste Live-Watch-Along machen. Also dann, ich weiß es gar nicht genau, das nächste Saudi-Show wahrscheinlich. Nee, aber müssen wir überlegen, hier mit All-In hatten wir überlegt, wir hatten auch überlegt mit...
Ja, Berlin geht schlecht, da sind wir da.
Da sind wir wahrscheinlich fast alle da. Wir werden uns aber noch überlegen, wann dann das nächste Mal hier so ein schönes Live-Watch-Along ansteht. Jetzt steht aber erstmal natürlich Money in the Bank vor der Tür. Und Kai, ich frage wie immer, wie ist dein Hype-Level?
Ich bin sehr gespannt auf die Show, um so ein bisschen in Richtung Spannung zu lenken, weil ich habe natürlich vorhin, also auch das wird sich natürlich noch ändern im Laufe dieses Podcasts, aber ich habe mir vorhin gedacht, guckst schon mal bei Kicktipp rein, machst du mal deine Tipps. Mhm. Ne? Und ich finde, die Card ist recht schwer zu tippen, weil viel passieren kann. Und gerade jetzt ja auch, wo wir aus diesen Shows aus Europa kommen, wo man dann schon häufig sagt, Crowd, wirklich geil, aber jetzt auch keine Überraschungen, ne? Die kannst du recht easy durchtippen, sagst, da passiert das, da passiert das. Und es ist zu 90% richtig. Das habe ich hier diesmal nicht. Also deswegen, ich finde natürlich wie auch häufig, weil halt Money in the Bank Koffer schon einen großen Eingriff in das Main-Title-Picture sind, aber auch hier Money in the Bank dieses Jahr wieder eine sehr wegweisende Card, meiner Meinung nach.
Es fühlt sich wieder so ein bisschen an, als wären wir aus dem Sommerloch raus. Wir steuern jetzt ganz klar Richtung SummerSlam zu. Und ich finde, das merkt man auch, dass man jetzt ein bisschen angezogen hat. Ne? Wir haben das Debüt der Wild Six gesehen. Die Bloodline, die neue Bloodline mit Solo Sikoa an der Spitze formiert sich. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass hier der nächste große Knall kommt. Money in the Bank, da waren ja auch, da werden wir gleich noch drüber sprechen, viele Überraschungen dabei, finde ich. Im Vorfeld, wer ist jetzt wirklich dabei? Ich bin ehrlich, wenn du mich vorher gefragt hättest, wie sehen denn deine Money in the Bank Matches aus? Ich hätte die nicht so getippt, wie sie jetzt hier sind. Ganz ehrlich.
Das stimmt absolut.
Und du hast gerade schon Kicktipp angesprochen. Natürlich könnt ihr alle noch mittippen, nämlich kicktipp.de/headlockrunde. Das ist unsere WWE-Tipprunde. Da sind wieder Plätze frei geworden. Also ihr könnt wieder nachrutschen. Es gibt da ja nur 300 Plätze, also sehr exklusiver Club, der 300 quasi. Sparta, sozusagen.
Genau.
Und genau, da könnt ihr noch auf jeden Fall mit dabei sein. Und natürlich auch für die Review haben wir uns noch was Besonderes ausgedacht am Sonntag. Da gibt es nämlich dann ein kleines Gewinnspiel auch noch. Also da müsst ihr dann unbedingt reinhören. Da haben uns die lieben Freunde von Holy noch was zur Verfügung gestellt. Und was das sein wird, das verrate ich an der Stelle noch nicht. Aber es wird was Feines sein. Deswegen hört am Sonntag in den Review-Podcast rein. So rum. So, Kai. Sollen wir da mal loslegen hier mit der Card? Es sind wieder mal 5 Matches angekündigt, wie zuletzt sehr, sehr häufig, aber natürlich auch mit den beiden Money in the Bank Matches, 2 Matches, die auf jeden Fall deutlich länger gehen werden. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem Money in the Bank Match der Frauen. Das hat man ja zuletzt sehr oft auch als Opening Contest hier verwendet. Und da gehen wir doch einfach mal durch, weil da treffen dann eben Io Sky, Chelsea Green, Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Naomi und Zoe Stark aufeinander. Und auch da haben natürlich die verschiedenen Frauen so unterschiedliche Wege genommen. Ne? Io Sky, einen relativ straighten Weg, muss man hier sagen. Die war ja die erste, die sich bei Raw qualifiziert hat gegen Kiana James und Selina Vega. Easy. Die große Überraschung war ja dann auch schon mal, dass sich Chelsea Green gegen Bianca Belair und Mi Chin durchgesetzt hat. Kai. Ja. Genauso auch eine Jade Cargill ist natürlich auch nicht dabei, weil die natürlich dann späteren Verlauf dann gegen Tiffany Stratton quasi verloren hat. Candice LeRae war auch noch mit dabei. Ich hätte schon drauf getippt, dass Jade Cargill oder Bianca Belair mit dabei sind. Stattdessen haben wir jetzt hier eben Chelsea Green und Tiffany Stratton. Waren das auch Überraschungen für dich?
Ja, also Tiffany Stratton meiner Meinung nach gehört auch in dieses Match rein. Dass sie sich aber dann eben gegen eine Jade Cargill durchsetzt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Lag ja aber auch natürlich ein bisschen daran, um dieses Hin und Her um die Damen-Tag-Title. Also das war jetzt ja auch nicht, dass Tiffany Stratton da sauber gewonnen hat und alles fertig, sondern da gab es ja Eingriffe drumherum mit Candice LeRae, mit Indi Hartwell. Ne? Dann stand nochmal Nia Jax dabei am Ring und sowas. Also das war ja wirklich viel hin und her. Also jetzt keine klaren Sieger, ähnlich auch wie bei Chelsea Green natürlich. Der hat jetzt nicht einfach Bianca Belair platt gemacht und dann hat sie gesagt, oh geil, ich bin drin. Also das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man sich das Teilnehmerfeld so anschaut, meiner Meinung nach ist es ganz cool, dass man viele neue Gesichter, ich mache gerade Anführungsstriche, dabei hat. So klar, Io Sky nimmt es natürlich gut rein, ne? Hat das Ding ja auch sogar schon mal gewonnen. Aber so eine Chelsea Green ist halt eine Überraschung, eine Lyra Valkyria, die man recht konsequent in den Shows präsentiert hast du dabei, was ich gut finde. Tiffany Stratton gehört auch in dieses Match. Ich finde auch, das ist meiner Meinung nach eine gute Anwärterin auf ihren möglichen Sieg. Naomi, vielleicht für die Spots. Ich glaube, wir beide sind uns mittlerweile auch einig, dass wir Naomi nicht mehr so gut finden, wie sie mal war. Also sie hat irgendwie sehr, sehr viel Federn gelassen. Und Nasawi Stark gönne ich es einfach, weil die wird ja häufig auch so ein bisschen schlecht geredet nach dem Motto, ach guck mal, die hat man an der Seite von Trish Stratus gestellt und selbst davon konnte sie nicht profitieren und langweilig und dann irgendwie Tag-Team-Matches und langweilig. Von daher trotzdem ganz cool, dass man ihr hier den Spot gibt. Aber hier sind auch viele Namen, wo man ganz klar sagt, die werden nicht gewinnen, oder wie siehst du das?
Ja, so wir haben hier, was mir sehr gut gefällt an dem Match, wir haben auf jeden Fall hier verschiedene Geschichten, die hier übereinander laufen sozusagen. Ne? Also wir haben eine Io Sky mit Damage Control natürlich im Hintergrund, da kriselt es aktuell ganz gewaltig und obendrein gab es ja auch bei Raw nochmal einen kleinen Brawl Backstage, den wir da gesehen haben. Ne? Da mischen ja auch noch verschiedene andere Talents mit. Lyra Valkyria war ja auch mit dabei und Katana Chance und Caden Carter waren auch mit dabei und dann eben auch noch die Unholy Alliance, die mischen da auch noch irgendwie mit. Damage Control wird hier eine spannende Geschichte sein, ob die dann auch noch zum Beispiel mit eingreifen, das wäre eine Möglichkeit, weil Dakota Kai hat ja ihr Qualifikationsmatch dann auch gegen Zoe Stark verloren und ich finde, das machen wir eigentlich ganz gut. Jetzt zuletzt war das so, ne? Kairi Sane hat ja schon zuvor gegen Lyra Valkyria damals in dem Match, in Three-Way war sie mit Shayna Baszler noch dabei und hat logischerweise nicht gewonnen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Auch Tiffany Stratton mit Nia Jax, die jetzt ja offensichtlich ja auch eine Kombination bilden. Da ist natürlich auch wiederum der interessante Punkt, ne? Naja, hat ja ihren Shot für den SummerSlam. Warum paktiert sie dann mit einer Tiffany Stratton, die möglicherweise hier Money in the Bank gewinnen kann? Weil dann könnte ja man, könnte sie ja, ist das ja eine logische Rivalin auf lange Sicht, ne? Wenn sie den Belt sich holt von Bayley, muss man davon ausgehen, dann könnte Tiffany theoretisch danach direkt wieder eingreifen. Könnte man natürlich sagen, Tiffy ist super clever, ne? Die hat das schon alles vorhergesehen und sucht sich dann quasi ein einfaches Opfer. Mag ich aber ganz gern. Naomi, Best Buddy von Bayley, sehe ich auch nicht, dass die jetzt irgendwie hier was holt. Also für mich sind hier die Favoritinnen im Match eigentlich. Also eigentlich geht es für mich, wenn man wirklich jetzt diesen konsequenten Weg gehen möchte, ist für mich ganz klar Tiffany Stratton hier die Favoritin, die das Ding holt, allein um diese Fehde oder Geschichte mit Nia Jax und Bayley noch weiterzuführen. Wie siehst du das?
Ja, und weil sie auch meiner Meinung nach die Person ist, die sich am besten dazu eignet, Kofferträger zu sein. Also allein durch ihre Art. Ne? Dann auch da wieder, wir hatten es ja schon häufiger mit personalisierten Koffern, aber dann lass uns auch weiter durchspielen. Irgend so ein pinker Koffer besetzt mit Stein oder sowas alles. Ne? Also genau das Ding kann man machen. Eine Io Sky sehe ich nicht, die hat es auch schon mal gewonnen. Eine Naomi sehe ich nicht, eine Zoe Stark und Chelsea Green sehe ich erst recht gar nicht. Am ehesten, die dann noch so in Richtung, okay, das könnte möglich sein, geht, wäre dann eine Lyra Valkyria, aber auch nur, weil man die in einer gewissen Art und Weise konsequent darstellt. Ne? Ja. Man sagt ja, gut, die ist jetzt ja, wie wir alle wissen, die beste Freundin von Bayley, aber die wird ja trotzdem auch stark in Shows präsentiert. Und das wäre das, was noch so in Richtung Möglichkeit um den Raw Women's Belt geht. Aber ansonsten sehe ich hier auch wirklich bei mir auf Platz 1 Tiffany Stratton, weil es auch irgendwie am meisten Sinn macht.
Ja. Meinst du, gerade weil du gerade gesagt hast, Lyra Valkyria ist die beste Freundin von Bayley, meinst du Becky?
Becky, ja, natürlich. Ja. Ich hatte jetzt gerade Bayley im Kopf, weil wir gegen gerade Io Sky und Damage Control und ja.
Ich habe mich gerade gewundert, so habe ich irgendwas verpasst die letzten Wochen, so zwischen Umzugskisten packen und Dinge suchen?
Nee, Becky.
Genau. Nee, genau das. Also eigentlich, ich gehe davon aus, dass eine Chelsea Green wird ihren Spot bekommen. Ne? Die wird da irgendwie hochklettern. Die ist auch eine, die ist auch bereit, mal so crazy Bumps zu nehmen. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass sie so ein großes Ding durch Tische draußen nimmt oder sonst irgendwas. Also das kann die auch. Nichtsdestotrotz, eine Io Sky, da ist gerade die Geschichte eine andere, schlichtweg. Die braucht den Koffer gerade nicht, sondern da geht es darum, was geschieht mit Damage Control. Deswegen auch mein Tipp, dass der Damage Control eingreifen, das scheitert wieder. Daraufhin gibt es noch mehr Krisenstimmung quasi in dem ganzen Laden. Meine Favoritin hier ganz, ganz klar, Tiffany Stratton. Da sind wir uns dann einig. Und dann können wir mal weitermachen auf der Card, würde ich sagen, weil wir haben auch noch das Match um die WWE Intercontinental Championship zwischen Sami Zayn. Wir wissen, Sami Zayn hat natürlich bei WrestleMania den guten Gunther entthront und jetzt zuletzt bei Clash at the Castle gegen den Titel gegen Chad Gable verteidigt. Aber natürlich hat sich hier auch ein Bron Breakker zuletzt in Position gebracht und wir hatten da ja ursprünglich so vier Leute, die quasi um die IC Championship so ein bisschen gefädet haben. Da waren noch Ludwig Kaiser und Sheamus natürlich mit dabei. Ludwig Kaiser ja verletzt mit einer Rippenverletzung. Ich mag es übrigens, dass man jetzt auch die verletzten Talents immer wieder versucht weiter einzubinden, sei es mit Vignetten oder anderen Programmen.
Auch da, glaube ich, so ein bisschen davon abhängig, wie stark eine Verletzung natürlich ist, ne?
Klar, das sowieso. Aber so wie das, Ludwig Kaiser kommt ja sehr stark über die Promos und das macht er ja schon gut. Wir haben jetzt zuletzt einen Bron Breakker gesehen, der sich hier sehr in den Vordergrund gespielt hat, der anscheinend ja auch Backstage eine große Befürworterriege hinter sich geschart hat, die alle sagen, der macht sich sehr gut. Quasi sein erstes großes Titelmatch hier auf der allergrößten Bühne quasi im Main Roster. Wie siehst du Bron Breakker derzeit? Weil wir haben auch mal so NXT-Zeiten gehabt, wo wir gesagt haben, puh, Bron Breakker, der kann auch mal ganz schön anstrengend werden.
Ja, also ich finde auch ein Bron Breakker ist immer noch relativ anstrengend, weil das ähnliche Problem wie auch bei NXT. Ich finde halt ein Bron Breakker ist super eindimensional, ne? Also, und das ist ja jetzt ja auch in den Wochen. So, der zeigt halt seinen Spear, geht da zurück, sagt so, bin ja schon auch richtig schnell. Spielt er denn nochmal? Nur mit mehr Anlauf. So, ja, dieses Zerstörer-Dingen, ne, heißt ja auch Breakker, von daher der Name des Programms. Nimmt man mit, die Crouch springt halt mit diesem Hunde-Dingsbums auch gut drauf auf. Das ist ja auch so, Kontinteraktion ist da halt auch gut, ne? Und klar, der kann ja auch geile Aktionen zeigen, also auch die Matches gegen Carmelo Hayes. Stark, ne, gewisse Spears, wie er aus der Luft gefangen hat. Stelle ich mir auch wirklich super ekelhaft vor, so einen Bron Breakker Spear zu nehmen, weil da richtig Saft hinter ist. Unabhängig davon, da schwingt auch immer so ein bisschen mit, dass es nicht persönlich mein Stil, mein Geschmack an Wrestler ist, ne. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er sich hier den Belt holt sogar, muss ich ganz klar sagen. Deswegen auch da wieder Kicktipp, so ist schwierig zu tippen. Ich habe halt nur keinen Bock drauf. Weil, also, mein Problem ist auch ähnlich wie bei NXT. Klar, wir haben ja diesen witzigen Bron Breakker auch mit Baron Corbin gesehen, ne? Aber wir wussten auch, Stand jetzt, vielleicht überrascht er mich, mehr als das, was du jetzt hast, kommt aber auch nicht.
Mal schauen, ne? Ob man dem Charakter da noch irgendwann eine weitere Facette hinzugibt. Das muss man auf jeden Fall irgendwann machen.
Weil bei NXT hat man es nicht geschafft.
Nee, aber NXT ist ja vielleicht auch dafür gar nicht der Punkt, sondern man hat da vielleicht auch noch die Ideen im Hintergrund. Ich habe mir jetzt bei der Promo mit Sami Zayn gedacht, Mensch, wenn der sich jetzt noch die Haare blond färbt und so ein Kettenhäubchen aufsetzt, dann kommt er schon ziemlich dicht dran an Scott Steiner. Ich glaube, das ist die logische Metamorphose, die ein Bron Breakker irgendwann durchgehen wird. Man spielt darauf an, auf seine Familienhistorie, der wird nicht zum Dogface Gremlin werden, weil nichts gegen Rick Steiner, aber Rick Steiner war schon bei den Steiner Brothers nicht der Coole, sondern das war eigentlich immer Rick Steiner, Scott Steiner. Rick Steiner war halt witzig, so, aber die großen Aktionen hat eigentlich dann immer ein Scott Steiner rausgepackt und der war ja hinterher auch der Single Star und bei Rick hat's ja dann zumindest in dem Bereich nie so ganz weit nach oben gereicht. Nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass die Chancen hier ganz gut stehen oder dass man hier so ein Smonch-Finish machen könnte. Also quasi, dass ein Bron Breakker von seinen Emotionen übermannt, irgendwie was zerstört und Sami durch die Guardrails spiert und dann werden sie beide ausgezählt. Irgendwie sowas, was in der Aggressivität des Bron Breakers begründet ist, dass es hier eben noch nicht den Titelwechsel gibt. Aber ich bin da bei dir. Absolut ausschließen möchte ich es nicht, dass hier der Titel wechseln könnte. Einfach auch, weil gerade Bron Breakker wirklich on a roll ist, wie man so schön sagt. Der wird gepusht, du merkst, dass man da viel in dem sieht. Wie du schon gesagt hast, der kommt auch gut an mit seinen Aktionen. Und ein Sammy ist natürlich eigentlich auch ein idealer Gegner für einen Bron Breakker, weil wenn wir eins gesehen haben, ist auch, dass ein Bron Breakker sehr gut funktioniert gegen Leute, die ja so ein bisschen diese Außenseiterrolle übernehmen können und die leiden können oder die auch die Aktionen von Bron entsprechend verkaufen können. Das haben wir gegen Ilja zum Beispiel auch gesehen. Ja. Und ein Sammy ist da natürlich ideal. Und das hat er ja auch schon jetzt in der letzten Promo bei Raw angesprochen. Also, ja, du sagst mir, du wirst mich zerstören, du wirst mich zerbrechen. Alter, das sagt jeder zu mir und jedes Mal stehe ich wieder auf, ne?
Und man muss ja auch ganz klar sagen, so wirklich besonders ist die Regentschaft von Sami Zayn auch nicht. Also, der hat diesen großen Moment mit Gunther, dann diese Fehde mit Chad Gable, die mehr von Chad Gable und der Alpha Academy lebte, als von Sami Zayn, der da gutes Beiwerk war. Aber es ist jetzt nicht, dass man sagt, boah, also, so in 3 Jahren bei Headlock sagen wir so, boah, weißt du noch, diese 24er Regentschaft von Sami Zayn im IC-Belt, ey, die war's. So ist es bisher noch nicht, ne? Ja. Also von daher, mal schauen. Ich halte hier auf jeden Fall einen Titelwechsel für nicht unwahrscheinlich. Aber auch so ein Moment, wie du sagst, Bron Breakker spielt sie dann beide durch. Und wir greifen ganz alte NXT-Reviews auf, wo ich gesagt habe, oh, Bron Breakker wirkt da immer ein bisschen dumm. Wird hier wieder greifen, falls sowas passiert. Wir werden sehen.
Ja. Dein Tipp dann hier?
Ich sag Bron Breakker.
Ich sag Bron Breakker, aber kein Titelwechsel.
Okay.
Mit der Einschränkung. Ich glaube, man lässt das noch ein bisschen. Ich glaube, man spielt da noch ein bisschen und ich glaube, man gibt Sammy noch bis zum SummerSlam und dann gibt es vielleicht ein Rematch. Vielleicht gibt es dann auch das geplante 4-Way-Match mit Ludwig Kaiser und Sheamus mit dabei. Dann haben wir vielleicht hier den kompletten Bogen geschlagen sozusagen. Und man kann mit so einer Aktion natürlich auch noch einen Bron Breakker hervorragend aufbauen, den man hier einfach noch mehr zerstört.
Ja.
Eingreifen der Beteiligten, die ich gerade genannt habe, glaube ich jetzt hier nicht.
Passt auch nicht so zu einem Sheamus oder sowas.
Nee, eben. Ja, zum Ludwig Kaiser würde es passen, aber wenn er wirklich gebrochene Rippen hat, dann soll man ihn da vielleicht auch erstmal raushalten.
Ja. Und Storyline hat ja auch gesagt, oh, Sheamus hat mich irgendwie verletzt, ne? Und nicht
richtig,
Bron Breakker hat mich verletzt, also von daher.
Wir werden sehen. Naja, auf jeden Fall geht es dann noch weiter, natürlich auf der Card. Wie gesagt, 5 Matches, das war jetzt das zweite. Wir haben noch das 6-Man-Tag-Team-Match. Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens gegen die Bloodline. Also quasi sowas wie die modernen Freebirds, weil es ist nicht ganz klar, wer hier antritt. Also Solo Sikoa, Tama Tonga, Tongaloa oder Jacob Fatu. Wer wird dabei sein? Welche drei werden hier antreten? Das ist noch nicht ganz klar. Ich muss dich aber erstmal, bevor wir jetzt aufs Match kommen, fragen, lieber Kai, wie gefallen dir denn die jüngsten Entwicklungen innerhalb der Bloodline-Story? Weil natürlich Jacob Fatu ist jetzt mit dabei. Wir hatten die Zeremonie des Wise Man, der leider den guten Solo Sikoa nicht zum neuen Tribal Chief krönen wollte und dafür auch ordentlich eins auf die Moppe bekommen hat, sogar durch den Tisch gepowerbombt worden ist.
Oh.
Wie siehst du die Bloodline-Story aktuell?
Ich find's recht witzig, weil die Meinung zur Bloodline ändert sich ja recht regelmäßig. Ne? Also ich weiß schon, auch bei der OG-Bloodline, ich jetzt mal, wo wir gesagt haben, das ist das Geilste auf der Welt, dann haben wir gesagt, oh, jetzt ebbt's aber wieder ab, ist schon nicht so irgendwie interessant. Ne? Und dann auch jetzt bei der Bootleg-Bloodline, Bloodline 2.0, war es auch so, boah, Mann, we want Roman, das ist alles blöd, der fehlt hier, ne? Solo kriegt das alles nicht hin, die Spannung ist raus und auf einmal kommt so ein Jacob Fatu, man ist so, schon irgendwie geil, also man ist schon, also ich hab's jetzt zwar irgendwie schlecht geredet, aber oh, macht schon Bock, ne? Und dann sagen alle wieder, ja, aber wir brauchen Roman und Solo, das ist doch alles nix. Und dann auf einmal kommt jetzt dieses Segment mit Paul Heyman, ne, der ja wirklich schauspielert wie ein junger Gott mit seinen roten Augen, ungefärbten Haaren, mit seinem 3-Tage-Bart, wirklich, der einfach nur fällig ist, der Bruder. Und dann sagt man auch wieder, ey, dieses Bloodline-Segment, das war ja überragend. Klar, man kann jetzt natürlich sagen, das ist überragend, aber es liegt nicht an der Performance von einem Solo Sikoa, ne? Weil das eine war Jacob Fatu, das andere war jetzt die Performance von Paul Heyman. Aber, sind wir ehrlich, Bloodline war auch sehr häufig geil wegen Sami Zayn, wegen Jey Uso. Es war nicht nur immer, Mann, Roman ist der Geilste. Ne? Also, natürlich ist Solo nicht ansatzweise auf dem Roman-Level, also jetzt, was so Storyline vorantreiben in der Bloodline angeht, weil da hatten wir auch wirklich sehr gutes Roman-Acting, ne? Nichtsdestotrotz mag ich, dass das Ganze wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, weil natürlich gab es dieses schon starke Tief nach Mania, ne, wo sie das Ganze erstmal so finden musste, wer kommt dazu und hin und her, was ist jetzt los? das fand ich dann eigentlich jetzt ganz geil, als sich dann die Bloodline dann besser, neuer formiert hat. Jacob Fatu dazu, jetzt Paul Heyman raus. Das sind ja wieder Momente, wo man sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich muss wissen, wie es weitergeht. Und das sollte man hier schaffen. Problem ist bei mir, auch dieses Match ist wirklich wieder, klar, macht Sinn, gibt nur zwei Outcomes, aber ist auch wieder so ein 50-50-Ding. Weil eigentlich sagst du, okay, die Faces gewinnen, weil jetzt sind die Faces, da ist Cody bei, da ist Randy bei, da ist Kevin, ja, Kevin Owens auch dabei. Und dann kann man natürlich sagen, gut, Solo Sikoa, der nimmt sich hier natürlich erstmal raus, weil warum soll jetzt der Head of the Table, ähnlich wie auch in Roman, warum soll der jetzt kämpfen, ne? Der hat ja seine Leute. Andererseits sagst du auch, ja, aber jetzt ist so ein Jacob Fatu, oder generell auch die Bloodline jetzt, die musst du ja auch gut darstellen, ne? Mhm. Und dann sagst du, ja gut, eigentlich sollte ich auch die Bloodline gewinnen, plus, sag mal, Randy, was war das eigentlich im Blick, den du am Cody Rhodes zugeworfen hast, ne? So mit dem Belt und wenn wir jetzt in Richtung SummerSlam schauen. Heißt das vielleicht, wir kriegen auch einen Turn von Randy? Also, sag mal, du kannst ja kein schlechteres Team haben als Randy Orton und Kevin Owens, wenn du jetzt Leuten vertrauen willst, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Also, das meine ich damit, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, wie du das erzählen kannst. Entweder du machst einfach viel gut und sagst, so jetzt die Faces gewinnen, alles klar, Hausschau. Oder du gibst der Bloodline den Sieg, die, sind wir mal ehrlich, nötiger haben.
Ja.
Deswegen würde ich hier auf die Bloodline tippen.
Ich auch. Genau aus dem Grund, den du gerade eben angesprochen hast. Ich glaube, das Programm mit Cody und Randy, das hat hier gerade noch keinen Platz. Weil die Geschichte jetzt zuletzt ist ja ganz eindeutig gewesen. Cody hat auch seinen Titel gegen AJ Styles verteidigt. Da kommt ein Solo Sikoa raus und sagt, Alter, den Belt, den würde ich auch mal nehmen. Ne? Das heißt, eigentlich ist für mich Solo der nächste Anwärter hier. Und ich könnte mir hier sogar vorstellen, dass Cody hier einen Pinfall frisst, nämlich gegen Solo.
Okay, krass. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Einfach, um das zu legitimieren sozusagen. Natürlich kann man jetzt auch sagen, wir nehmen das Bauernopfer, und das ist Kevin Owens hier in dem Fall. Jo. der ist wie Teflon, das prallt an ihm ab, wenn der mal gepinnt wird. Aber ich glaube, man muss dann hier jetzt hier ein ganz klares Zeichen setzen, weil die Geschichte hier wird sein, dass wir Cody gegen Solo Sikoa beim SummerSlam bekommen und dann eventuell auch mit dem Comeback von Roman Reigns. Das ist so meine Prognose. Es wird Zeit, dass Roman Reigns hier in die ganze Geschichte eingreift. Jetzt wird hier schon sein Wise Man verprügelt. Wir haben einfach nur so eine Schlägertruppe hier, die die Ehre der ehemaligen Bloodline hier in den Schmutz zieht und die hier eine Terrorherrschaft aufbauen. Roman wird irgendwann zurückkommen und das wird der SummerSlam sein, weil das ist das Ding, wo das Geld zu holen ist. Und das ist eine logische Konsequenz, wenn du schon anschaust, wie das von WrestleMania bis hin zum SummerSlam gebuckt worden ist. Du hast peu à peu hast du das Ding aufgebaut, Solo, der erstmal allein da ist, dann kam Tama dazu, dann so weiter und so fort, ne? Es ist sehr kleinteiliges Storytelling, was hier gemacht wird, aber es ist ein logisches Storytelling. Das Einzige, ich habe zwei Fragen hier noch, vor allem die mich da beschäftigen. Eine ist natürlich die Frage, welche drei Leute der Bloodline treten hier an? Und die zweite ist, bleibt es bei einem normalen Six-Man-Tag-Team-Match oder macht man daraus wieder ein Street-Fight, wie wir es zum Beispiel bei Backlash gesehen haben, Kai?
Boah, also ich fand es ja schon interessant, dass du sagst, dass Solo hier dann den Pin gegen Cody holt, weil in meinem Pick ist ja Solo nicht mal drin. Ja? Also es gibt ja diese Möglichkeiten, du kannst natürlich sagen, wie ich gerade gesagt habe, Solo, Head of the Table, warum soll er selbst kämpfen? Macht ja keinen Sinn. Ne? Hätte Roman auch nicht gemacht. Oder du sagst eben, ja gut, Solo ist der neuere, bessere, höher, schneller, weiter Head of the Table. So, der legt auch selbst Hand an. Das ist so ein bisschen, je nachdem, in welche Richtung du gehst.
Das stimmt.
Weil eigentlich im Rahmen der Bloodline, wie wir sie kennen, wird der Head of the Table nicht mitkämpfen. Und du kannst ja trotzdem danach auch ohne Probleme, einfach weil Cody Rhodes ist Cody Rhodes und sagt, Solo, guck mal, wir haben euch besiegt, gibt Titelmatch und sagt, Cody, ich bin ein Mann von Ehre, okay, du hast ein Titelmatch.
Also, ja, oder Solo attackiert ihn nach dem Match oder sonst irgendwas, ne, ja. Und verwemmst ihn danach, ja.
Also da gibt es jetzt ja hunderte Möglichkeiten. Deswegen würde ich persönlich sagen, hier kämpfen alle außer Solo.
Alle außer Solo.
Oh, oh. Oh, oh, oh.
Also der Punkt, dass Solo sich hier rauszieht, das ist natürlich ein guter Punkt. Das haben wir auch zuletzt schon mal gesehen, wo er dann eher seinen Jungs vorgeschickt hat und so. Es ist wirklich die Frage, was man hiermit bezwecken möchte. Ne? Will man Solo diesen großen Moment geben und will man ihn auch wirklich dann als gleichwertigen Gegner darstellen, dann machst du es am besten halt eben so, dass er hier den Pinfall holt. Zugleich sehe ich dann eben aber auch so, dass wenn du ein Solo nicht dabei hast, dann ist das Team für mich nicht stark genug, ehrlich gesagt.
Ja, Jacob Fatu halt, ne? Weil ich glaube schon, dass man da schon versucht, den sehr stark und gefährlich darzustellen. So, also der hat ja trotzdem, auch wenn sie schon vorgeschwächt waren, alleine alle drei abgefertigt.
Das ist richtig. Mein großes Problem hier ist übrigens ein Tonga Loa, in dem ich bis jetzt noch nicht so viel sehe und der mich auch schon bei New Japan nicht 100% überzeugt hat, muss ich dazu sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall einige interessante Fragen, die man sich hier stellen kann. Vielleicht kann der Nuno da auch noch die Frage mit einbauen, wer tritt denn überhaupt an? Das wird ja auch Sinn machen, die verschiedenen Kombinationen durchzugehen. Vielleicht sagt sich ein Solo auch, nee, der Tonga Loa, der ist halt, ne, der ist halt da. Der ist infamous, aber mehr ist er halt nicht. Der darf mal draußen stehen. Ich mache hier die Drecksarbeit selber. Oder es wird wirklich so, wie du gesagt hast, dass wir hier die, in Anführungsstrichen, die Guerillas haben, plus eben einen Jacob Fatu als Enforcer mit dabei. Ebenfalls möglich. Aber es wäre nicht die stärkste Kombination, diese Kombination, die wir da haben. Ja, aber ich finde es interessant. Ich finde es interessant, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt und natürlich dann eben auch, wie das Geschehen dann weitergehen könnte. Weil ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sich hieraus dann ein Einzelmatch oder vielleicht auch nochmal ein Tag-Team-Match Richtung SummerSlam entwickelt. Ne? Ich sage jetzt nochmal die Guerillas, ne? Also hier Tama Tonga und Tonga Loa gegen Randy Orton und Kevin Owens. Oder nur ein Randy Orton gegen Jacob Fatu zum Beispiel, wenn er da Randy da Bock drauf hat zum Beispiel. Oder wenn man auch einen Jacob entsprechend pushen will. Weil der
also auch da, natürlich, also es ist auch genauso gut möglich, dass man jetzt hier sagt, alles klar, Match läuft, dreimal Crossroads gegen, oder Stunner, RKO gegen Tama Tonga, dann gibt es drei Crossroads, der Sack ist zu, alles ist geil. Also ist auch nicht unwahrscheinlich, ne?
Kann alles passieren, auf jeden Fall. Also wie ist jetzt dein Pick hier für das Match und für das Finale?
Ich sag die Bloodline. Und ich sag auf jeden Fall Pin Jacob Fatu Kevin Owens.
Ich auch. Würde ich auch gut so mitgehen. Das ist natürlich es ist jetzt so fies, ne? Ich hau hier so einen großen Claim raus mit, ich kann mir vorstellen, dass Solo Cody Rhodes pinnt.
Und dann sagst du so.
Dann gehe ich den lahmen Weg und sage, nee, am Ende ist es doch Kevin Owens, der hier den Pin voll einsteckt. Also mal sehen. Komm, ich sag einfach Solo pinnt Cody. Das ist der auch ultimative stark. Push. Das ist der ultimative Push dann für ihn. Und dann haben wir noch das Match um die World Heavyweight Championship. Damian Priest, Titelträger, tritt gegen Seth freaking Rollins an. Und wir dürfen nicht vergessen, das hat ja hier auch noch eine besondere Bewandtnis, nämlich wenn Damian Priest das Ding hier gewinnt, dann darf Rollins ihn nie wieder um den Titel herausfordern, solange Damian Priest diesen jetzt hier hält. Und sollte Seth Rollins gewinnen, dann muss Damian Priest den Judgment Day verlassen. Wie gefällt dir die aktuelle Entwicklung im Judgment Day? Weil da gehen ja auch zig Storylines hier quasi kreuz und quer durcheinander. Wir haben die Sache mit Liv Morgan, die auf ihrer Revenge-Tour ist und die eben da an Dominic Mysterio rumgräbt. Wir haben den Finn Balor, der auch irgendwie so ein bisschen was mit Liv Morgan vielleicht am Laufen hat, aber zugleich auch ziemlich zickig gegenüber einem Damian Priest ist und der auch sagt, ne, du hast dich verändert jetzt zuletzt und da kriselt's auch so ein bisschen zwischen den beiden und Damian Priest, der gar nicht so richtig Heel mehr ist, sondern eigentlich schon fast ein Babyface, wenn man ehrlich ist, so von seiner Art und Weise, auch dass er mit Seth Rollins jetzt zurückgekommen ist, hier ganz klar gesagt hat, ne, du willst ein Titelmatch, kannst du haben, ne, gar kein Problem, hat er auch von sich aus gesagt, ohne Herausforderung. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung innerhalb des Judgment Days?
Ich find's erstmal gut, dass Kalido einfach eine gute Zeit hat und sagt, ich hänge mit meinen Jungs, wir spielen ein bisschen 2K, alles entspannt, so, guck mal hier, Damian Priest, ich spiele sogar als du, wie findest du das? Also, finde ich erstmal respektabel.
Ja.
Ansonsten, ja, so der Judgment Day, weil sie jetzt ja auch wieder Titelgold, also Tech-Titelgold haben, wieder immer aufgestiegen ja eigentlich, was so das Ranking angeht. Die Geschichten an sich finde ich recht spannend, weil ich mag's, dass man bei jeder Raw-Ausgabe den Judgment Day als roten Faden nimmt. Also, es ist jetzt keine Spannung, dass ich denke, ich muss unbedingt wissen, was jetzt Montag beim Judgment Day passiert ist, ne, aber ich mag diesen roten Faden, der sich durchzieht, weil es eben nicht nur eine Storyline ist, sondern viele verschiedene. Das ist zum einen Liv Morgan mit Dominic zusammen, was da ist. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin echt kein Fan von diesem Liv Morgan-Charakter. Das gibt mir einfach gar nichts und holt mich null ab, aber ist ja auch egal. Es ist trotzdem nicht schlecht gemacht. Ne? Also das eine subjektiv, das andere ist objektiv. Von daher passend dazu dann eben mit einem Finn Balor, der ja auch immer mal wieder mit Liv gesehen wird und sagt, ja, die ist ja gar nicht so schlecht, die hat uns ja auch geholfen.
Ne? Und der die Hotelkarte geklaut hat?
Genau, der da auch nochmal kurz vorbeigeschaut hat vielleicht, weiß es nicht.
Hallo!
Ja, und dann zusammen hier wie damals dieses Segment mit Lana und Enzo oder so, die sich im Hotel getroffen haben. Oder waren es die beiden? Ich weiß es gar nicht mehr. Und kann natürlich auch sagen, okay, Liv, wir beide zusammen zerstören den Judgment Day von innen und du so halb von innen und außen. Ne? Das kann halt auch sein, gerade mit seinen Spannungen mit Damian Priest. Damian Priest irgendwie versucht, ja, der Leader zu sein, dann aber auch schon ein bisschen überanstrengt ist durch diese ganzen Sachen, um die er sich kümmern muss. Denn er sagt so zu Dominik, ja, du übrigens, wie war es eigentlich? Hast du mal mit Rhea gesprochen? Und dann sagt er so, ja, klar, ist alles gut, alles geklärt. Und sagt, ja, aber ich habe gerade mit der gesprochen und die ist, da ist nichts geklärt. Die ist super abgefuckt. Also, wenn auch da dann auch noch belogen wird und sich denkt, ach Leute, ich will ja nur der Anführer sein. Kann Rhea wieder Anführer sein? Ich mag das, weil auch da schafft man jetzt zumindest Damian Priest nochmal eine andere Seite, eine andere Nuance zu geben, die er vorher nicht hatte, weil, ne, sind wir mal ehrlich, der war schon über weite Strecken irgendwie langweilig, so nur als Damian Priest, deswegen haben wir auch immer gesagt, ich sehe den nicht als World Champion, aber mittlerweile hat man ja sowas, klingt zwar blöd, aber so eine Sympathie für den, weil der einem so ein bisschen leid tut, um was er sich alles kümmern muss, dass ich das schon ganz witzig finde. Und auch hier trotzdem sage ich ganz klar, eigentlich muss ein Damian Priest hier den Belt noch verteidigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es danach dann aber auch zum Bruch kommt. Die Frage ist natürlich nur, kommt es zum Bruch vor dem Pinfall oder nach dem Pinfall? Weil, sind wir mal ehrlich, wir alle respektieren ihn, wir mögen ihn, toll, 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 aber Rollins muss jetzt nicht wieder Champion werden. Deswegen, Damian Priest sollte hier schon verteidigen und danach folgt dann in irgendeiner Art und Weise, auch vielleicht nicht sofort, weiter der Bruch des Judgment Day.
Ich glaube, der Bruch des Judgment Day, den prognostizieren wir jetzt schon so lange, wie es den Judgment Day gibt, so gefühlt.
Aber auch jetzt nicht, also ist nicht irgendwie wie bei Damage Control, sondern also es wird ja auch nicht der Bruch des Judgment Day sein, sondern eher der Bruch von Finn Balor mit Damian Priest. Und dann ist die Frage, wer kriegt das Sorgerecht für JD McDonagh und den Rest? Ich glaube halt schon eher, dass dann, es wird hier nicht so sein, dass Rollins gewinnt und Priest den Judgment Day verlassen muss. Aber ich glaube, auf kurz oder lang wird dann Damian Priest vielleicht eher aus dem Judgment Day geschmissen.
Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal gemutmaßt. Und ich sehe es aber ganz genauso eigentlich. Ne? Also die Stipulation nimmt tatsächlich für mich so ein bisschen die Spannung auch aus dem Match. Weil ich auch noch nicht sehe, dass Damian Priest hier den Judgment Day verlassen wird. Das passt nicht zur Geschichte. An dem Punkt, natürlich, wenn er jetzt den Judgment Day verlassen würde, dann kann man natürlich die Grabenkämpfe sozusagen um die Führerschaft hier in den Mittelpunkt rücken. Und Damian Priest wäre dann raus und der kann natürlich dann von außen sagen, ey Leute, was macht ihr denn da? Wir haben sowas Großes aufgebaut, kriegt eure Sachen zusammen und so. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass wir hier viele Eingriffe bekommen werden und ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Finn Balor diesmal dann verantwortlich dafür ist, dass Damian Priest den Titel verteidigt. Dass er da erfolgreich ist. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, dass es ja zwischen den beiden nicht nur kriselt, sondern da ging es ja auch mal versehentlich mal ineinander. Aber wir haben auch gesehen, dass Damian Priest danach der gewesen ist, der nicht der Ehre gefolgt ist, ne? Der dann auch kurz überlegt hat, so, okay, nach wem schaue ich jetzt, nachdem ich gerade Seth Rollins den Chokeslam verpasst habe? Schaue ich nach Seth Rollins? Eigentlich wollte ich mich gar nicht mit dem kloppen, habe ich ja gesagt gehabt. Oder schaue ich nach einem Finn Balor, der hier am Boden liegt? Dann ist er doch zu seinem Bruder gegangen und hat dem dann geholfen. Ich finde diese Zwiespältigkeit von dem Damian Priest gerade ganz interessant, wie man das darstellt, wie du schon gesagt hast. Er hat 1000 Baustellen, um die er sich kümmern muss. Und irgendwie hat er zwar nichts so richtig im Griff, aber er schafft es dabei trotzdem, sowas wie Prinzipien an den Tag zu legen. Und das ist ja auch was einen guten Charakter ausmacht. Und du erkennst, der ist jetzt kein klassischer Heel im aktuellen Sinne.
Nee.
Sondern der sagt ja schon, ich will nicht, dass wir hier vorab Seth Rollins verprügeln oder sonst was. Ich will das nicht. Ich will auch nicht, dass wir hier unfair agieren, sondern der will schon ein straighter Champion sein.
Und ja, gerade gepaart mit diesem, ich will mich auch, also das, was ja auch im echten Leben passiert, so dieses, der muss sich als Champion beweisen, ist aber auch die Storyline, weil der Charakter, Damian Priest, will sich als Champion beweisen, aber auch als Anführer des Judgment Day beweisen.
Ja.
Und da gab es ja auch immer dieses Hin und Her ein bisschen mit Rhea und mit Damian Priest, wo es dann war, ja, wer ist denn da jetzt wirklich der Anführer? Eigentlich ist es Rhea, aber Damian Priest wäre es auch gerne gewesen. Und jetzt ist er es und denkt sich, ach du Scheiße. Aber jetzt muss er natürlich ja auch liefern und Anführer sein. Also er versucht dann auch so in Kayfabe dieser ganzen Sache gerecht zu werden. Und das ist eigentlich interessant, weil ich hätte nie gedacht, dass dann das, was vielleicht also mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, ein Damian Priest näher bringt es zu sagen, ja, wir machen den jetzt so ein bisschen menschlich. Mhm. Also man sagt, ja, die Probleme, so die kann man nachvollziehen, der tut einem dann so ein bisschen leid, aber ich check, dass er sich auch beweisen will. Und das mag ich eigentlich zu sehen.
Ja, wie gesagt, man baut hier gerade ganz Stück für Stück einen Charakter auf. Und auch wenn ich über die letzten Wochen oft gesagt habe, so mein Gott, Damian Priest ist halt der Champion, aber der ist umgeben von Idioten, so ist es dann trotzdem so, dass er da eben diese Probleme handeln muss und trotzdem eben seine Prinzipien unter Beweis stellen möchte.
Sind halt seine Idioten.
Genau. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, ne? Das ist halt einfach so. Also ich finde es ganz, ganz interessant. Und auch in Seth Rollins hat ja genau auch darauf in seiner Antrittsrede quasi darauf angespielt, ne? Was für ein Champion möchtest du denn überhaupt sein? Ne? Und beweis dich erstmal. Und darum geht's hier in der Geschichte. Und ich glaube auch deswegen ist das hier noch nicht das Ende der Geschichte auch mit Seth Rollins. Ich glaube, hier wird es einen Eingriff geben und Damian Priest wird durch diesen Eingriff den Titel verteidigen und dann wird Seth Rollins sagen, Alter, ich habe doch gesagt, ich will das Beste aus dir rausholen, ich will, dass du dich beweist und als würdiger Champion mit dem Titel, den ich hier quasi gemacht habe. Und dann kommst du mir hier mit so einem Mist und dann kriegt Seth Rollins nochmal irgendwie einen Title-Shot und dann ist es im Käfig und dann wird trotzdem eingegriffen, weil es halt ein Käfig-Match ist.
Ja, aber eigentlich darf er ja kein Title-Match mehr kriegen.
Ja, aber irgendwie wird das LMPS schon regeln. Aber du hast recht, ja, das hab ich die Stipulation gerade übersehen. Vielleicht sagt Damian Priest dann auch, ach, fuck it, ich wollte auch nicht, dass die Jungs eingreifen, du kriegst trotzdem nochmal ein Title-Match.
Das kann natürlich sein.
Ja. Auch der Macho-Man Randy Savage hat nicht wirklich seine Karriere beendet, nachdem er gegen die Ultimate Warrior bei WrestleMania 7 verloren hat.
Ric Flair auch nicht.
Ric Flair hat zu oft seine Karriere nicht beendet. Ja. Ja, wo kommen wir denn jetzt hier raus, Kai?
Damian Priest verteidigt.
Ja, glaube ich auch.
Das ist auf jeden Fall die Quintessenz, die über allem steht.
Ja, das glaube ich auch. Übrigens, WrestleMania 7 gibt es jetzt inzwischen auch als Golden Years Watch Along für Supporter auf Patreon, Steady und für YouTube-Kanalmitglieder. So, und dann geht es noch weiter natürlich mit dem Money in the Bank Ladder Match der Männer. Und da sind dabei Jey Uso, Carmelo Hayes, Andrade, Chad Gable, LA Knight und Drew McIntyre. Auch hier, lieber Kai, einige Namen, die relativ überraschend sind und auch viele, viele Storylines, die übereinander laufen. Also kannst du ja quasi für jeden Teilnehmer kannst du hier einen eigenen kleinen Story-Abriss präsentieren. Fangen wir vielleicht mal mit was an, worüber, also ich zumindest bis jetzt noch nicht großartig geredet habe, weil ich die letzten Wochen im Magazin nicht dabei gewesen bin. Wir haben ja Glück, dass ein Chad Gable überhaupt noch unter den Lebenden weilt, ne, nachdem er von den Wild Six angegriffen worden ist, wie da manche Leute draus gemacht haben. Er ist gestorben. Wurde
den Kopf geschossen. Das war auch in diesem Triple H-Ding, weil man wusste dann so war, ja, das war auch so ein Selbstläufer. So, ja, du hast irgendwie Chad Gable liegen, der so eine Wunde am Kopf hat und dann wird er rausgemacht und dem wurde den Kopf geschossen. Das finde ich geil. Ich finde es aber gut, dass man den Gag komplett mitgeht und dann auf ganz makabere Art und Weise auf dem Chad Gable Wikipedia-Ding jetzt einfach ein Todesdatum eingetragen wird und sowas. Also.
Chad Gable, auch jemand, der gerade verschiedene Baustellen hat. Auf der einen Seite natürlich seine Alpha Academy, wo er jetzt doch ein bisschen im Hintertreffen quasi ist und die eigentlich doch ganz gern wieder hätte. Und dann haben wir natürlich auch noch jetzt die Geschichte mit den Wyatt Six, die ihn jetzt ja verfolgen. Erstmal, weil wir darüber so noch nicht hier im Free-Bereich gesprochen haben, wie hat dir eigentlich die ganze Geschichte hier mit den Wild Six gefallen? Die erste Präsentation, das Ganze drumherum, jetzt die Story mit Chad Gable?
Debüt, geisteskrank. Fand ich super stark. Ist nicht Joe Henry bei NXT, aber war geil. Wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und auch da wieder dieses One-Shot-mäßige, ne? Das, also, was da alles hintersteckt. Finde ich cool. Und auch die Evolution natürlich von Huskes und den ganzen Firefly-Funhouse-Charakteren. Stark, stark, stark. aber auch super gefährlich. Ne? Also, weil, also gefährlich in, so, in dem Sinne, es ist nicht nur dieses, was wir auch damals schon gesagt haben, yo, Bray Wyatt, super geile Idee, aber Umsetzung, ne? Und auch hier ist nochmal dieses Problem, da hängt halt jetzt wortwörtlich eine Legacy dran, ne? Und wenn dann wieder die Umsetzung ist, ist es einfach trauriger, weil dann eben du halt immer sagst, okay, das ist das von dem verstorbenen Bray Wyatt und es wurde jetzt vor die Wand gefahren, das wäre doppelt und dreifach Kacke. Bin gespannt, wie sie es hier machen. Das ist, wird ja, es ist ja sehr Bray Wyatt-Fiend, wie man es auch immer hatte, ne? Du hast ganz viele Vignetten. Bo Dallas, der mit sich selbst redet, also ne, so mit seinen eigenen Persönlichkeiten, einmal als sich selbst und einmal als Uncle Howdy. Ne? Auch wie wir es halt als Bray Wyatt hatten, der dann als Firefly Funhouse Bray war, aber auch als Fiend, also ne, tausende Parallelen natürlich. Bin gespannt, wie sie es machen. Also, weil es ist ja alles, auch da wieder das Zauberwort, alles immer noch kryptisch. Ein bisschen klarer als bei Bray Wyatt, meiner Meinung nach. Weil es ist schon klar, ja, Bo Dallas ist traurig, sie vergessen uns, ich hatte das und das, ich habe das und das verloren. Und deswegen bin ich jetzt mit meiner bösen Persona wieder da und sorge halt bei den anderen für Schmerz und sag hier, ich bin nicht weg. Also ist ja noch mal klarer als Sachen, die schon Bray Wyatt oder der Fiend oder der Eater of Worlds gesagt hat, muss man ganz klar sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das sollte man auch machen. Man sollte auch nicht viel verwirrender werden, weil das war ganz häufig auch die Sache, die diese Bray Wyatt-Sachen anstrengend gemacht haben. Ich finde es nur, um jetzt die Brücke zu schlagen, komisch, dass das erste Ziel Chad Gable ist. Also ich finde es gut, dass sie aus dem Main-Title-Picture raus sind, weil das wird dann nochmal interessant, wie sind die Wild Six, wenn das Licht an ist, wenn kein Nebel da ist, ne? Damit steht's und fällt's. Wenn es einfach ein Match ist, weil nichts Zauberkraft, nichts Feuer, nichts irgendwas, sondern so, wie ist es dann? Das wird interessant, weil es hieß ja auch, das sind normale Menschen. Also ja. Es ist jetzt nicht irgendwas Übernatürliches. Damit steht und fällt's. Wie siehst du das? Weil, also, wie hat dir das gefallen? Wie stehst du dazu? Wie stehst du zu den bisherigen VHS-Dingern, die wir gesehen haben?
Ich bin ja so ein großer Freund von so schlechten Horrorfilmen. Ich fand die Inszenierung natürlich von dem Debüt unfassbar gut. Ne? Das kann man in meinen Augen fast nicht besser machen, wie man das da dargestellt hat. Ne? Mit diesem großen One-Shot, das habe ich noch damals im Magazin gesagt. Diese VHS-Videos finde ich gut. Ich finde einen Bo Dallas sehr, sehr stark am Mikro, in der Art und Weise, wie er sich da selbst darstellt. Ich muss sagen, ich mag dieses Ding mit der verstellten Stimme von Uncle Howdy überhaupt nicht.
Das nee, ist so. Also ich habe auch, als ich das letztens auf YouTube geschaut habe, habe ich auch zum ersten Mal diese automatische Untertitelfunktion genutzt.
Also, da bin ich halt kein Freund von, aber das ist eine ganz subjektive Geschichte. Aber wie du schon sagst, es ist ein großes Risiko. Wir haben auch oft bei Bray Wyatt Debüts, Redebüts gesagt, boah, ist das geil, aber dann eben ist hinterher das Ding irgendwie von der Klippe gestürzt. Noch bin ich, ähnlich wie es bei dem Fiend auch die ersten Wochen gewesen ist, bin ich fasziniert von der Kreativität und von den Ideen, die da mit drin stecken. Zugleich haben wir die aber auch noch nicht im Ring gesehen. Wie stellt man die dar? Wie du gesagt hast, die sollen ja keine Supernatural Characters werden, ne? Das soll kein Voodoo-Ding sein oder irgendwas anderes Übernatürliches. Wir werden jetzt keinen Fiend Reloaded haben, den man mit allem Möglichen schlagen kann, der dann trotzdem wieder aufsteht. Das wäre nämlich das große Problem. Das haben wir gesehen, das funktioniert nicht. Das mixt nicht mit dem Rest des Rosters und das wirkt dann eher wie ein, ja, wie ein separates, wie eine separate Entität innerhalb des Rosters. Deswegen ist es in meinen Augen die richtige Entscheidung, dass man die hier menschlicher darstellt und dann eben als Gruppierung, die eben mit diesen Mitteln agiert, mit denen es eben macht. Und wie es dann wird, das werden wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen oder Monaten sagen. Also noch finde ich super interessant und ich freue mich jedes Mal drüber, wenn da irgendwas passiert. Aber wir sind eben auch sehr, sehr früh innerhalb dieser Geschichte, innerhalb dieser Entwicklung. Und ob es dann von der Klippe fällt oder ob wir dann irgendwann sagen, Mensch, das ist ja quasi noch besser als die Bloodline-Storyline oder was auch immer. Oder das ist vor allem auch dem Erbe eines Bray Wyatt würdig. Das werden wir dann wahrscheinlich in einem halben Jahr, im Jahr oder sonst irgendwas diskutieren können. Aber für den Moment finde ich cool. Und mag vor allem die Inszenierung dabei. Also auch, wie sie jetzt mit Chad Gable da es gemacht haben, mit diesen Schatten, mit den hellen Scheinwerfern und dann auch One-Shot wieder. Das ist schon geil. Und da muss man auch mal sagen, das ist was, was WWE jetzt gerade die letzten Monate massiv forciert hat, diese innovative Art und Weise, ihr Produkt zu inszenieren, die Charaktere darzustellen, das macht man hervorragend.
Dieser ganze Start von Raw, wo ja. Jey Uso aus der Crowd kommt und dann durch die Crowd draußen, durch in die Halle rein, über die Ränge, alles in einem, ne? Nix 18 Kameraschnitte oder sowas alles, sondern so, das gibt einem so ein ganz anderes Ich-bin-dabei-Feeling.
Ja, weißt du noch die Zeiten, wo bei jedem Chairshot einmal geschnitten worden ist und dann nochmal von hinten und von vorne, von oben, von unten, von links, von rechts?
Ja, Kevin Dunn auch einfach großer Fan von Schnitten.
Genau das. Nee, aber da sind wir ja schon bei der nächsten Personalie angekommen. Also, Frage, die ich eigentlich stellen wollte, Chad Gable, glaubst du, wir greifen die Wild Six ein? Passiert da irgendwas?
Vielleicht minimal, also nicht aktiv, dass jetzt den da jemand von der Leiter zieht, aber vielleicht, weiß ich nicht, so auf einmal sind alle auf dem Boden oder sowas, ne, und dann Chad Gable geht hoch, Licht geht aus und dann ist da eben Nikki Cross, Sister Abigail und schmeißt die Leiter um oder sowas. Also vielleicht sowas in der Art.
Ich habe auch an sowas gedacht, oder sie kommt da angeslithert und hält ihn am Fuß fest, während er hochklettern will und wenn der Leiter quasi allein im Ring steht oder so. Ich kann mir da sowas auch vorstellen, aber also ihn sehe ich auf jeden Fall hier nicht als Sieger. Alpha Academy sehe ich ja gar nicht drin, in irgendeiner Art und Weise. Eine neue Alpha Academy sehe ich auch nicht drin, um das gleich abzufrühstücken. Du hast aber gerade schon den Namen Jey Uso hier in den Pott geworfen und ich finde, Jey Uso ist hier neben Drew McIntyre, das sind so die beiden großen Favoriten in dem Match. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich würde natürlich noch gerne LA Knight nennen, aber der ist schon weiter unten in der Favoritenliste.
Der hat ja auch einen anderen Weg. Also der wird dann eben beim SummerSlam auf Logan Paul treffen. Genau. Das ist, die Frage ist immer, wie viele Eingriffe will man machen? Man will
ja, ne?
Und deswegen, mal gucken. Ich glaube, dass LA Knight hier das Ding nicht gewinnen wird. Der ist da, der zieht seine Reaktion. Der wird auch diesen Moment bekommen, wo er irgendwie da oben dran patscht. Aber ich glaube nicht, dass er das Ding holen wird.
Wie letztes Jahr halt.
Genau. Jey Uso, Drew McIntyre, wie siehst du die beiden hier? Welche Rolle nehmen die ein? Also Jey Uso wurde laut diversen Gerüchten ja schon als der mögliche Favorit hier quasi gehandelt. Ist er das wirklich?
Die Frage ist natürlich auch da, ne, wir nehmen alle Eingriffe mit, heute wird's Indie-Wrestling. Auch bei Drew McIntyre.
Ja. Ne?
CM Punk-Eingriff.
Ja.
Also und die Frage ist, reicht dieser Eingriff, um ihn das Match zu kosten? Ne, weil damit steht und fällt das ganze Ding ja. Denn Drew McIntyre wäre auch ein geiler Kofferträger, muss ich ganz klar sagen. Hätte ich auch Bock drauf, also auch wie wir schon tausendmal gesagt haben, Heel auch immer besserer Kofferträger als Face, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und dass der Sieger von der Raw-Seite kommt, da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig. Weil es ist entweder Jey Uso oder Drew McIntyre. Ich persönlich würde Drew besser finden als Jey Uso als Kofferträger. Wie ist es bei dir?
Ich sehe Jey Uso nicht in dieser Rolle. Also ich finde, zu dem passt der Koffer nicht so richtig gut.
Ja, weil er halt auch ein Face ist. Kommt auch, also ne, das ist halt auch noch mal. Und ich finde, das ist Money in the Bank ist immer so ein bisschen heelischer. Immer so ein bisschen mehr hintenrum, ne? Und Jey Uso ist ja sehr, auch hier, ich bin nicht euer Jey Uso. Es kann natürlich trotzdem geil klappen, weil auch da, ne, überlegt ihr bei dem Pop, wenn dann Jey Uso-Musik angeht und auf einmal alle Handys, alle Arme gehen hoch und dann Cash in. Das kann auch überragend funktionieren, ne? Die Frage ist, wo willst du hin?
Ja. Ich habe übrigens bei Drew McIntyre schon so ein bisschen rumgesponnen, wie der Eingriff von CM Punk sein könnte, ne? Also Drew McIntyre hat ja seit Clash at the Castle wirklich schon alle Emotionen durchlaufen quasi, also von der Kündigung über die Attacke gegen CM Punk, den er dann verprügelt hat, was ich übrigens sehr, sehr cool fand, wie sie es aufbereitet haben. Dann jetzt zuletzt dann eben seine Teilnahme hier, jetzt sagt er, ich hole mir den Koffer und ich hole mir meinen Belt zurück. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie würde das ein CM Punk machen? Und CM Punk wird hier nicht angreifen, also das passt nicht zu ihm, weil er ist ja doch eher jemand, der dann auch mal über die Schleue kommt. Und ich fände es witzig, das ist jetzt eine ganz gewagte Prognose, wenn er der ist, der den Koffer einfach ein bisschen hochzieht. Drew McIntyre steht oben und dann zieht CM Punk das Ding hoch, dann kriegst du einen Schnitt, dann steht CM Punk backstage und
hat so das längste Seil der Welt in der Hand, weil steht da einfach so.
Genau so, so in der
Also Art. Von draußen, vom Production-Tag über die Halle ist das Seil gespannt und geht dann so runter.
Er drückt einen Knopf halt. Ja. Er drückt einen Knopf. Das fände ich dem Charakter CM Punk angemessen. Ich möchte nicht sehen, dass er hier eingreift. Hinterher verletzt er sich schon wieder. Man weiß nicht so genau, was er noch kann. Deswegen lass das so machen. Dann lass ihn einmal aggro und verschmitzt in die Kamera blicken und dann vielleicht, wenn Drew McIntyre von der Leiter wieder runter ist, dann vielleicht einen kleinen Brawl. Und da kannst du auch Drew McIntyre gut aus dem Match rausnehmen.
Vorübergehen. Ja.
Du hast gesagt, du siehst hier eigentlich nur einen Raw-Sieger. Ich meine, klar, wir haben Andrade, sehe ich halt gar nicht hier als...
Nee, ich weiß auch nicht, warum der da drin ist.
Ich habe auch keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe so ein bisschen einen Außenseiterherz für einen Carmelo Hayes.
Nee, also null. Ja, klar, Carmelo Hayes, cooler Typ. Ich gönn's ihm auch, dass er da drin ist, ne? Aber man muss auch ganz klar sagen, aber der wird jetzt auch nicht so geil präsentiert bei SmackDown.
Nö, aber das kann man ja damit machen. Ich finde, zu dem Charakter wird das halt maximal gut passen.
Ja, ne, aber auch damit das Problem, der, ich nenne jetzt einfach mal den SmackDown-Belt, der ist verplant. Also der ist das, ne?
Also, ja, aber er muss das Ding ja nicht gewinnen, der kann ja auch scheitern.
Lass mal bitte nicht mehr Cash ins Scheitern, okay?
Ja, aber es müssen auch Leute scheitern, damit da ein bisschen Dynamik reinkommt.
Ey, so gefühlt in den ersten 10 Jahren jeder Cash immer effektiv. Und jetzt in den letzten 5 Jahren müssen erstmal 18 Leute scheitern, damit das Ding wieder Relevanz hat. Nee, also gescheiterte Cash-Ins sind immer ein Produkt von Scheiß-Booking. Das ist einfach immer, wo du gesagt hast, ja, lass den noch gewinnen. Ja, warum? Ja, ey, weil einfach witzig ist. So. Hallo, ich weiß, der Cash-Ins ist immer nur, da weiß der Kopf nicht, was der Arsch macht.
Okay. Also ich sag's nur schon mal, ich sehe in Carmelo Hayes leichte Außenseiterchancen. Also das ist so der Wild Pick, den ich hier nehme, um nicht Drew McIntyre oder Jey Uso zu nehmen, die halt eigentlich so ganz klare Favoriten sind. Und natürlich wäre dann Jey Uso der heißeste Kandidat, aber ich kann mir den da nicht vorstellen. Ich kann mir den da nicht vorstellen, dass der ja, dann jetzt nochmal gegen Damian Priest oder was?
Ja, also du kannst erstmal einkaschen und gewinnen und fertig, ne?
Oder gegen,
also,
ja, oder gegen Gunther dann später, oder was?
Ja. Also, wäre halt auch schon cool, wenn dann beim SummerSlam hast du dann Cash-In von Jey Uso, der ist dann da komplett on top und dann kommt noch Roman Reigns zurück und du bist so, Mann, Alter, die Anoa'i übernehmen hier den ganzen Bums. Also, denen gehört jetzt hier alles. Also, verdient hätte das auf jeden Fall, sind wir mal ehrlich, ne? Einmal den großen Main-Event-Singles-Belt zu tragen, würden wir ihm natürlich auch alle gönnen. Von daher, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass er sich das Ding hier holt.
Ja, das ist halt so der sichere Pick, ne? Also wie gesagt, Drew McIntyre sehe ich nicht. Ich glaube, Drew McIntyre, da kommt der Herr Punk. Alle anderen spielen da halt einfach nicht in der Liga mit, ne? LA Knight, den haben wir für den SummerSlam verplant, Richtung Logan Paul. Klar kann der auch dann noch über SummerSlam hinaus seinen Koffer tragen und dann eben US-Champion sein. Sehe ich aber nicht.
Also du kannst natürlich auch sagen, also je nachdem, was und wie du es booken willst, ne? Wenn wir schon auf so dumme Ideen kommen, wie lass mal Cash-Ins wieder scheitern, dann können wir noch genauso gut sagen, ey, Drew McIntyre gewinnt das Ding, ne? Und setzt dann gegen Punk seinen Koffer aufs Spiel, ne? Weil Punk ihn so provoziert. Also das ist jetzt keine Sache, die ich geil finden würde, ist aber auch nicht noch nie passiert.
Nee, das war aber richtig dumm. Aber Ansatz war Drew McIntyre jetzt auch nicht so rational zuletzt.
Also, ne, von daher, ja. So dieses so, hier, du willst mir auf die Schnauze hauen unbedingt, so, ja, okay, dann musst du aber auch was riskieren, ne?
Ja. Also. Aber wir haben auch von CM Punk zuletzt nichts mehr gesehen, nach dem Beatdown, den er da kassiert hat. Insofern würde es da ja vielleicht auch Sinn machen, den jetzt hier zurückkehren zu lassen, um deren Match beim SummerSlam aufzubauen. Das ist ja das, was auch sehr lautstark gerüchtet wird. Und ich bin auch der Meinung, das braucht er da auch. Weder Koffer noch Belt braucht diese Fehde. Das reicht einfach. Der Hass zwischen den beiden, der ist groß genug.
Das stimmt.
Der braucht nur, das Einzige, was diese Fehde braucht, ist ein gesunden CM Punk.
Ja, das stimmt.
Das muss man halt so ganz klar sagen. So. Ich bin jetzt am Überlegen. Gehe ich jetzt einfach die einfache Schiene und sage Jey Uso? Oder mache ich hier den nächsten Wild Pick und
sag Carmelo Hayes?
Sag Carmelo Hayes. Und ändere dann diesen Pick noch 5-mal bis Samstagnacht.
Bis es dann Jey Uso ist.
Genau, bis es dann Jey Uso ist. Weil ich dann zu feige bin, auf Carmelo Hayes zu tippen. Komm, ich sag Jey Uso mit Carmelo Hayes im Herzen.
Ja, was habe ich denn hier getippt? Moment mal. Okay, ja, ich habe auch Jey Uso getippt.
Ja.
Von daher.
Ja, dann aber wie du schon gesagt hast, es gibt viele Variablen, die hier in Kraft treten können. Und dadurch erwartet uns da, wie sehr oft bei Money in the Bank, natürlich auch eine sehr interessante Card. Und sehr viele Ausgänge, die hier möglich sind, sehr viele Entwicklungen. Das ist ja auch wirklich aktuell das Schöne, dass man nicht so das Gefühl hat, na gut, vielleicht ein Andrade ist so ein bisschen dabei, weil er halt dabei sein soll oder so. Aber ansonsten hast du ja wirklich in jedem Money in the Bank Match mit jedem Charakter Geschichten, die hier umtreiben. Du hast die in den Main Matches, also in den Einzelmatches hast du eben auch noch mal weitere Geschichten. Das macht schon Spaß aktuell. Und dann hast du eben noch die Wyatt Six als die komplett Verrückten im Hintergrund, bei denen man nicht genau weiß, mal gucken, ob die überhaupt auftauchen. Es kann auch genau so sein, dass die gar keine große Rolle spielen. Haben wir auch mal gesehen, ne? Andererseits, finde ich, muss man die eigentlich da schon irgendwie präsentieren. Aber wir werden sehen. Kai, ist das Hype-Level jetzt noch ins Unermessliche gestiegen bei dir?
Also ich würde gerne die Punkte im Tippspiel holen. Also das wäre mir schon wichtig. Okay. Ich würde da gerne ein bisschen punkten. Deswegen, Herr Triple H, wenn Sie das hören, bitte auch mal so, ich kann mal so einen Screenshot schicken von meinen Tipps und dann bitte genauso booken, okay? Das wäre ganz nett.
Ja, so oder so. Es wird auf jeden Fall ein lustiger Abend werden. Vielleicht werden ja einige von euch live schauen. Dann könnt ihr gerne bei uns im Discord vorbeischauen. Natürlich könnt ihr da mit ganz vielen anderen Leuten chatten. Ich glaube, dass Money in the Bank so eine Show ist, so ähnlich wie der Royal Rumble. Das werden viele Leute live schauen. Ich nicht. Ich bin alt und muss viel Kisten schleppen. Deswegen gehe ich meistens früh ins Bett. Und es ist ja auch noch EM. Das heißt, da sind die ersten wahrscheinlich auch schon. Aber also das ist ja ein perfekter Samstag, oder? Erstmal ja, EM schauen und dann Money in the Bank.
So, einfach in einem durch.
Ja. So sieht's aus. Unseren Review-Podcast, den gibt's dann natürlich am Sonntag im Laufe des Tages. Wir schauen uns die Show dann am Morgen drauf an und denke ich mal so früher Abend, später Nachmittag werden wir dann hier die Showse, den Podcast online haben. Da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Und wenn das noch nicht getan habt, natürlich dürft ihr auch nicht vergessen, es gab auch noch die Review zu Forbidden Door. Markus und David haben sich da wieder fast 2 Stunden die Lippen fusselig geredet über diese Mega-Show mit 15 Matches. Also auch da nochmal gerne reinhören. Kai, hast du noch finale Worte hier zu Money in the Bank?
Ich hoffe, dass Jey Uso sich das Ding holt. Ich habe mir das festgelegt. CM Punk soll da mal, ich will auch den Seilgag haben. Ich will sich hier mal einfach wirklich am Seil ziehen. So, ne, da ist alles so modern jetzt gemacht, aber so der Koffer, der ist noch analog. Der ist noch über so einen Flaschenzug und den kannst du einfach hochziehen, dann ist gut.
Bin gespannt, ob das passiert. Das haben wir ja unter anderem mal bei, war es nicht bei Steve Austin gegen die McMahons damals? Mit dem,
wo das Belts hochgezogen wurden oder sowas?
Ja, Belt hatten wir auch schon mal, ja. Wir sind nicht bei TNA, wo mal Belts runtergefallen sind, bei einem Ultimate X-Match, das war auch witzig, aber egal. Das ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, bei uns geht's hier dann weiter im Programm und ich hoffe, dass wir dann auch vielleicht ist dann, wenn dann Sonntag ist, sieht vielleicht auch mein Hintergrund wieder ein bisschen schöner aus, als es jetzt tut.
Ich drück die Daumen.
Ich auch. Das kann ich dir sagen. Gut, dann sind wir an der Stelle durch mit der Preview zu Money in the Bank. Wenn ihr mehr von uns hören möchtet, dann natürlich gerne bei Patreon Steady, bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Ansonsten findet ihr alle weiteren Infos in den Shownotes oder auch in der Videobeschreibung. Und ich sage an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.